Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen, liebe Weinnasen, zu einer neuen Folge Halbtrocken. Wir kennen es alle. Kleidung, die nicht gut sitzt. An der Brust zu eng, an der Taille zu weit, die Ärmel zu lang oder zu kurz. Unser heutiger Gast erklärt auf ihrer Seite einfachnähen.com, wie man mit Spaß selbst Kleidung näht, die glücklich macht. Herzlich willkommen, Anna Stallmeier. Hallo Anna.
Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Hallo.
Sehr gerne.
Eigentlich hätte ich jetzt starten müssen mit Hallo, ich bin Anna von einfachnähen, denn so starten alle meine Videos tatsächlich, für die, die mich kennen. Aber ich mach's mir heute mal ein bisschen legerer. In deiner
Heute legerer. Ja, du hast es schon gesagt, du machst Videos rund ums Nähen.
Richtig.
Wie bist du denn dazu gekommen? Bist du gelernte Schneiderin oder was hast du in deinem Leben so gemacht?
Der Weg dahin war ein bisschen holprig und hat sich so ergeben. Genau. Nein, ich bin keine gelernte Schneiderin, tatsächlich nicht, aber ich habe im Teenie-Alter tatsächlich schon angefangen zu nähen. Also letztes Jahr. Nein, also ganz früh auf jeden Fall schon. Und da wusste ich noch überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. Ich habe die Nähmaschine von meiner Oma gehabt und einfach losgelegt, dass es Schnittmuster gibt und Burda und sowas hatte ich keine Ahnung von. Und habe dann aber tatsächlich nach dem Abitur erst eine Ausbildung gemacht und dann Jura studiert mit erstem, zweiten Staatsexamen, Anwaltszulassung, das ganze Pipapo, auch als Anwältin gearbeitet. Und habe dann aber irgendwann, ich bin nicht so ganz glücklich gewesen und mein lieber Mann fragte mich eines Abends bei einem Glas Wein tatsächlich, Schatz, was willst du denn machen? Und aus tiefster Seele von mir kam, einfach nähen. Und dann ist er nach nebenan gegangen, hat gesagt, du, die Domain ist noch frei. Und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht tatsächlich. Und jetzt nähe ich für andere, mit anderen, zeige ihnen, wie es geht, wie es funktioniert, wie man, wie du so schön am Anfang gesagt hast, wie man sich selber mit Kleidung glücklich nähen kann.
Aber zu dem Zeitpunkt war das ein absolutes Hobby für dich?
Ja, zu dem Zeitpunkt war das Hobby und ich hatte auch mit YouTube noch nichts am Hut. Aber ich, meine Mutter war ganz irritiert, dass ich nach dem Abitur tatsächlich keinen kreativen Beruf ergreife, sondern Jura studiere. Und ist eigentlich so, 15, 20 Jahre später dann doch jetzt sehr beruhigt, dass ihre Tochter einen kreativen Job hat. Denn da bin ich wohl immer schon zu Hause gewesen, da hat sie mich gesehen. Und ja, das ist, da tobe ich mich aus und ich, obwohl ich das jetzt ja schon 8 Jahre hauptberuflich mache, ist es trotzdem immer noch mein Hobby geblieben. Also so verrückt es klingt, aber das geht. Man kann ein Hobby zum Beruf machen und es bleibt das Hobby.
Aber die Skills, so wie näht man, wie sind die Techniken, die hast du dir alle selber beigebracht oder bist du in so ein Praktikum zu einem Schneider gegangen und...
Nee, das habe ich mir tatsächlich alles selber beigebracht und bin da auch durch eine sehr harte Schule gegangen. Und deswegen nutze ich meine Plattform, um Leuten auch das Nähen beizubringen, die dann von meinen Fehlern lernen, damit die Steilkurve zwar immer noch steil ist, aber so das ein oder andere Fehlerchen vielleicht vermieden werden kann.
Nice. Und sag mal, du hast vor, bevor du Jura studiert hast, hast du noch eine Ausbildung gemacht? Was hast du gelernt?
Rechtsanwalt und Notarfachangestellter. Also das, was vom Rechtsanwalt auf der anderen Seite vom Tisch sitzt.
Alles klar.
Ja, voll drin. Ich habe aber keine Ahnung mehr, keine Angst.
Ich finde, deine Mutter hat völlig recht. Du passt, glaube ich, gar viel besser in diesen Bereich rein.
Ja, aber obwohl man vertut sich bei der Juristerei, vor allem im Anwendungsbereich, muss man auch wirklich kreativ sein. Denn Recht haben und Recht bekommen sind ja, wie man weiß, zweierlei Schuhe.
Ja.
Das war dann eigentlich auch der Grund, warum ich die Juristerei nicht mehr aktiv betrieben habe. Also ich habe dann zum Schluss bei einem Anwalt gearbeitet, wo ich nie hin wollte. Also nicht dass ich zu dem Anwalt, ich wollte nie Anwalt werden. Und habe vorher, bevor ich bei dem Anwalt dann Elternzeit und so weiter und Stundenreduzierung, habe ich bei Hochtief gearbeitet. Also internationales Bauvertragsrecht, Das fand ich toll. Also das ist eine ganz andere Juristerei, wo man auch tatsächlich auch kreativ arbeiten kann auf einer ganz anderen Ebene, aber nichts mit den Händen tatsächlich. Also ich bin da jetzt schon mehr zu Hause, das stimmt.
Ja, im Baubereich sind sie sehr kreativ. Da muss man ja mal Nachträge durchsetzen. Man macht ja immer, glaube ich, günstige Angebote und hinterher holt man das Geld irgendwie über Umwege wieder raus. Ja, du hast schon Grinsen im Gesicht. Ich weiß, wie das läuft.
Ich habe zum Glück nur die Verträge geprüft für Kläranlagen, Atomkraftwerke, Windparks, Schiffsbau, also alles quer durch. Ist nicht das, was man so unter dem klassischen Baurecht tatsächlich kennt. Da ist das internationale Bauvertragsrecht, heißt es tatsächlich nochmal eine andere Schiene. Aber da wollen wir gar nicht so viel drüber reden, denn das habe ich abgelegt. Ich bin ja beim Nähen jetzt zu Hause.
Genau, du bist beim Nähen zu Hause und wir sind auch beim Wein zu Hause. Und Anna, ich habe vorher natürlich mit ihr gesprochen, was wollen wir heute probieren, was interessiert dich an Wein? Und sie hat gesagt, Rotwein ist ein schwieriges Thema. Sie mag gerne sehr weiche Rotweine, aber sie sind schwierig zu finden. Und deswegen haben wir heute drei Weine, die wir probieren. Und wir wollen mal schauen, ob wir einen Rotwein finden, der so samtig und weich ist, dass Anna sagt, ja, das ist es. Und der erste Wein, den wir probieren wollen, ist ein Merlot. Und zwar die Sonnenseite.
Habe ich. Wir mal. Ich mache die Flasche jetzt einfach auf, ja?
Wir machen die Flasche jetzt auf, genau. Also, und ihr hört es schon, liebe Weinnasen, Anna und ich sitzen heute mal nicht zusammen. Ihr kennt es, dass wir immer in der Regel zusammensitzen, aber Anna sitzt heute im schönen Münsterland und ich sitze in Hamburgo. Und wir machen das Ganze ein bisschen remote.
Das finde ich übrigens sehr schade, dass du nicht in meiner Nähwerkstatt bist, weil ich glaube, dass hier sehr viele Sachen rumstehen, wo du sagen würdest, boah cool, das geht selber nähen, das macht man, das geht auch und das geht und das und das und das und das. Wenn man das erstmal vor sich sieht, ist das immer nochmal wirklich ein ganz anderer Ansporn. Ich weiß nicht, du siehst ja jetzt, was ich heute anhabe, ich bin heute komplett selbst genäht unterwegs.
Das sieht wunderbar aus und mit dem Nähen ist es so, ich habe mal ursprünglich nach der Schule, als ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll, eigentlich nur auf eine Sache Lust gehabt und das war Raumausstatter und ich habe eine Ausbildung zum Raumausstatter angefangen, deswegen weiß ich ganz genau, wie Nähen geht, wie Gardinen genäht werden, wie Stoffe genäht werden, wie schöne Ecken genäht werden, die einwandfrei sind, Keder und diese ganzen Geschichten, habe ich alles gelernt, Polstern. Aber auch ich habe es hinter mir gelassen.
Aber auch das ist sehr witzig, dass du das so sagst, weil alles, was du aufgezählt hast, kann ich nicht. Ich kann keine Gardinen nähen, ich kann keine schönen Ecken nähen, ich weiß nicht, was Kedern sind. Ich habe noch nie, aber ich habe schon mal ein Kissen bezogen und so. Aber das ist eine völlig andere Technik. Also wir haben das gleiche Handwerk sozusagen, also die Nähmaschine, aber das sind völlig unterschiedliche Welten tatsächlich.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das heute noch hinkriegen würde, aber ich glaube, also mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht. Es war das erste Mal, dass ich in der Schule wirklich Klassenbester war. Aber naja, whatever.
Sehr schön.
So, als erstes haben wir ein Merlot. Ja. Als erstes haben wir ein Merlot. Du hast ja gesagt, ich mag gern, oder vielleicht beschreibst du nochmal, was du an Rotwein eigentlich gerne magst und nicht so gerne magst.
Ja, das ist echt schwierig, weil wenn wir ganz ehrlich sind, trinke ich ja eher Weißwein als Rotwein, aber ich bin immer noch auf der Suche nach einem Rotwein. Ich habe in meinem Leben einen einzigen wirklich richtig leckeren Rotwein getrunken, den mein mittlerweile leider schon länger verstorbener Onkel mal mitgebracht hat von einem Winzer, ich glaube von der Mosel oder so. Und der sagte, ja, probier mal. Ich sage, Rotwein, ich probiere es, okay. Und der hat mir so gut geschmeckt, weil der halt völlig anders geschmeckt hat als normale Rotweine und nicht dieses komische Geschmacksexplosion im Mund gemacht hat, was ja viele beim Rotwein beschreiben. Und seitdem bin ich auf der Suche nach Rotwein. Ich probiere es immer wieder gerne und so ein halbes Gläschen ist okay, mag ich wirklich gerne. Aber dann ist auch gut. Also nicht so wie bei Weißwein, wo man sich dann im Sommer gerne mal mit Eis raussetzt oder so. Das ist wirklich stiefmütterlich von mir behandelt. Deswegen bin ich so glücklich, dass wir das heute machen. Weil es kann ja nicht sein, dass es nur diesen einen einzigen Rotwein gab mit der einen Flasche, die ich schon getrunken habe. Und das gibt es nicht mehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, was passiert heute.
Auf gar keinen Fall gibt es nur einen Rotwein, den du magst. Es gibt garantiert noch mehr. Dieses Weiche und Zugängliche, was du beschreibst beim Rotwein, kommt in der Regel durch Zucker, durch Alkohol und Glycerin. Das ruft so eine Geschmacksempfindung von Weichheit hervor. Und das ist natürlich insbesondere bei Rotweinen enthalten, die wenig Tannine haben, also wenig Gerbstoffe und wenig Säure. Und das Erste, was wir heute haben, ist wie gesagt ein Merlot. Die Merlot-Rebe ist sozusagen ja, die eierlegende Wollmilchsau. Weltweit bekannt, gehört zu den meist angebauten Rebsorten. Ist jetzt zum Beispiel viel weicher als so ein Cabernet Sauvignon oder so, der deutlich dickere Schalen hat und dadurch auch mehr Gerbstoffe hat, ist bekannt für so fruchtig, runde, leichte und zugängliche Rotweine und wird meistens auch Rebsortenreihen ausgebaut, gibt es aber auch im Verschnitt, also mit anderen Rebsorten im Cuvée. Ich glaube, das könnte dir gut gefallen. Ich habe jetzt extra einen Moment gewartet, damit der Wein einen Moment Luft kriegt, weil es ist immer gut. Oh, du hast ja auch ein ordentliches Glas eingeschenkt, sehe ich schon.
Du hast gesagt, stell dir ein Glas hin und gieß was ein, habe ich gemacht.
Ja, hervorragend. Ah,
du musst das schon. Ja nicht ganz trinken, oder? Da sieht man den Keller.
Gute Münsterländerin. Und ja, ich würde erstmal sagen, zum Wohl.
Prost.
Riechen wir
so
mal.
So sieht
rein.
Das also, so viel muss man, also man macht eigentlich nur ein bisschen rein. Ja, für die, die sich jetzt ja nicht sehen können, ich habe das Glas fast voll gemacht. Okay.
Genau, man riecht mal kurz rein und man schwenkt ihn so ein bisschen, weil der Wein ist ja in der Flasche schon eine Zeit lang drin. Das ist immer wie, als wenn wir morgens aus dem Bett ausstehen, man muss sich erstmal strecken und man schwenkt den Wein ein bisschen, damit ein bisschen Luft reinkommt. Also es sieht immer im Restaurant und überall auch gut aus, aber es hat auch einen Sinn.
Okay, das ist natürlich und jetzt mit meinem fast randvoll gefüllten Glas ein bisschen schwierig. Weil ich guck mal, dass genau. Ich mir nicht auf die Hose schwappe. Ist ja mit Rotweinflecken auch mal ein bisschen.
Musst du mal einen los. Großen Schluck runter trinken.
Jetzt sofort? Sag mir, wann es losgeht. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, was riechst du denn erstmal?
Also ich rieche tatsächlich den klassischen...
Du bist ein bisschen erkältet, ne? Das ist...
Ja, ich habe extra Nasenspray genommen und so weiter, um das alles nochmal ein bisschen hier auf Vordermann zu bringen. Aber ich rieche tatsächlich Rotwein. Das ist schon mal gut, dass das drin ist in der Flasche, was auch draußen draufsteht. Mhm. Und es ist gar nicht so essigsäurehaltig, wie ich das sonst so von Rotwein mal ganz gerne kenne. Dass da so eher ja, der Essig in die Nase steigt. Sagt man das beim Wein überhaupt so, dass das nach Essig riecht? Sehr fein.
Würde man wahrscheinlich anders beschreiben, aber meistens ist es tatsächlich der Alkohol, oder ja, es ist natürlich auch die Säure, aber meistens ist der Alkohol, der in die Nase steigt und das kann so einen Touch von Essig haben. Ich weiß schon genau, was du meinst, aber es ist, ja, die Wahrnehmung und die Beschreibung ist manchmal so ein bisschen schwierig. Ja, er riecht fein und er riecht auch, ich finde, mild
ja.
Und schön fruchtig. Und ich nehme jetzt schon mal einen Schluck.
Okay, Prost.
Mhm.
Ich sehe schon, ich mache das alles verkehrt. Ich habe den jetzt einfach so weggetrunken.
Hervorragend. Ich bin ganz ehrlich, ich bin in meiner Fastenwoche. Ich faste diese Woche. Deswegen trinke ich natürlich keinen Alkohol. Ich spucke ihn aus. Aber es ist egal, ob du ihn trinkst oder ausspuckst. Das Geschmackserlebnis ist natürlich vollkommener, wenn man ihn runterschluckt. Das muss man schon sagen. Und, aber rein zum Schmecken des Weines musst du ihn nicht trinken. Denn was du schmeckst, ist ja nur süß, sauer, bitter, salzig und alles andere geht am Ende über die Geruchsaromen durch die Nase. Und da, wenn du ihn im Mund hast, steigt alles in die Nase auf und dann nimmst du das, die Aromatik sowieso wahr. Mhm. Was schmecken wir?
Wir schmecken Rotwein tatsächlich, aber also wirklich sehr mild. Also das, was Rotwein eigentlich ausmacht, nehme ich hier gar nicht so vordergründig wahr. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt so einen Pelm auf der Zunge bekommt oder nicht, ist der, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, ich hätte das Gefühl, dass der ein bisschen mit Wasser gestreckt ist, weil da nicht so viel Rotwein kommt. Also es ist jetzt nicht Negatives gemeint, sondern dass es halt wirklich so geschmacklich so weggeht.
Ja, es ist auch genau gewollt. Also ein bisschen, so wie du sagst, Pelm hat man natürlich immer. Man hat immer so ein bisschen die Pelzigkeit auf der Zunge, die durch die Tannine kommt, aber die ist wirklich ganz mild, finde ich. Und das ist tatsächlich auch ein Wein, der ganz viel im offenen Ausschank, im Bankettbereich genutzt wird für Veranstaltungen, weil er gerade so mild und zugänglich ist. Und der trifft einfach einen ganz großen, breiten Geschmack so in der Masse, muss man sagen. Ist unkompliziert.
Also ich bin positiv überrascht. Und das hat nichts damit zu tun, wie ich sonst so Rotwein normalerweise dann stehen lasse, wo man so 2-3 Schlückchen von nimmt. Den würde ich jetzt hier mein volles Glas auch wegtrinken.
Hervorragend, da kriegt er schon mal ein Sternchen.
Und kann das wohl sein, dass das hintenrum, wie man ja so schön sagt, hintenrum so ein bisschen nussig wird? Das erinnert mich so ein bisschen an Haselnuss.
Haselnuss, ich habe schon ausgetrunken, ich muss mir noch einen Schluck nehmen.
Also jetzt, da ist ja jetzt schon wieder 2 Minuten vielleicht her, der letzte Schluck.
Ja gut, das wirkt ja ein bisschen nach. Der hat jetzt keine Riesenlänge, der Wein, aber ein bisschen wirkt er natürlich nach.
Ich finde das irre, wenn man mal so drauf achtet, was man eigentlich alles schmeckt.
Das ist auch so. Ich habe ganz oft die Aussage von Leuten, Ich schmecke bei Wein gar nichts. Aber das Problem ist, dass die Leute sich gar nicht wirklich damit auseinandersetzen und in dem Moment, wo sie was trinken oder auch oft was essen, sich die Frage stellen, was schmecke ich da eigentlich? Das wird immer alles, wir führen uns alles heutzutage immer nur so zu. Und die meisten Leute können relativ viel schmecken, wenn sie sich dann mal einen Moment damit auseinandersetzen.
Und bist du auch bei Hasel oder Walnuss oder so? Mich jetzt mal interessieren.
Ich bin eher noch so ein bisschen bei den Brombeeren. Ich habe eher so die Früchte.
Ach, verrückt, stimmt.
In die Richtung. Mhm. Das ist witzig, wenn jemand was sagt, was einem auf einmal so klar wird, ne?
Ja, ja. Und das ist gut, dass du mir vorher dazu nichts gesagt hast, weil dann geht man ja in eine ganz andere Richtung, ne?
Und so Brombeeren finde ich prägnant.
Oh ja.
An die Nüsse komme ich jetzt noch nicht ran, aber das ist auch eine Sache, die sehr subjektiv ist. Ja, gute Vorlage.
Ich habe gar nichts gesagt.
Man hat halt unterschiedliche Wahrnehmungen und ganz viele Leute schmecken Dinge, die andere nicht schmecken. Das ist halt auch normal, ne?
Aber spannend.
Aber schön, dass der dir gefällt. Ich muss dazu sagen, das ist unser Sonnenseite Merlot. Das ist ein Projekt, was wir ursprünglich mal, das Sonnenseite-Projekt haben wir ursprünglich mal mit unserem Freund Atze Schröder gestartet, Atzes Sonnenseite, wo wir einen Wein gemacht haben für den guten Zweck und haben das Geld hängt an den Bäumen unterstützt, die ja auch ein wohltätiger Verein sind und Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte wieder in Lohn und Brot bringen, dadurch, dass sie Äpfel von den Bäumen sammeln und damit Apfelsaft produzieren. Und wir haben das Projekt fortgeführt mit einem Chardonnay und einem Merlot, wo dann nicht mehr Atzes Konterfei drauf ist, weil das tatsächlich dann vom Fanprodukt so ein bisschen auch in die Gastronomie getragen wurde. Und dann ist das so ein bisschen schwierig, wenn da ein Star drauf ist. Und auch bei dem Wein ist es so, dass wir 25% vom Gewinn für wohltätige Zwecke spenden. Und der Chardonnay, der Weißwein dazu, da werden wir jetzt eine Version rausbringen mit den Hamburger Goldkirchen. Die gestalten jetzt gerade das Etikett neu, die ja auch viel für gute Zwecke tun. Das ist so ein bisschen so eine Herzenssache. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es dir gefällt.
Also ich muss ja auch gestehen, wo du das Etikett ja jetzt gerade angesprochen hast. Ich wäre ein absolutes Verpackungsopfer, weil das Etikett vorne so schön ist. Es ist pink. Da bin ich ja dann wieder zu Hause und das ist so vom Etikett her schon alleine so ein ja, es ist toll. Also von den drei Weinen, die du mir da geschickt hast, ist es alleine das Etikett, was mich zum Kauf animiert hätte, wahrscheinlich von den dreien. Ohne dass ich Ahnung von Wein habe, ist es das Etikett.
Ja, das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich und insbesondere bei Frauen ist es auch tatsächlich bekannt, dass sie sich vom Etikett leiten lassen. Da wird natürlich dann auch viel Marketing und Energie reingesteckt, was aber nichts über die Qualität von Weinen aussagt. Also ganz im Gegenteil, sehr, sehr gute Weine haben häufig sehr hässliche Etiketten, weil die Winzer können Wein machen, aber die können nicht Marketing.
Ja.
Aber wie gesagt, nice, gut, dass der dir gefällt. Finde ich richtig gut. Lassen wir den nochmal einen Moment wirken. Trinkt ihr viel Wein zu Hause?
Nee, tatsächlich nicht, weil Wein für mich wirklich so was Gemütliches hat und so Genussmittel ist tatsächlich. Also wenn ich höre, dass sich manche Leute jeden Abend ihre gemütliche Flasche Wein aufmachen, da bin ich definitiv nicht zu Hause. Mhm. Das ist mir dann zu viel. Also ich vertrage auch nicht so viel Wein, muss ich sagen. Ich habe mich dreimal in meinem Leben ziemlich schlimm von Alkohol übergeben müssen. Da war Wein einmal schuld dran und das fand ich dann nicht so schön. Und deswegen bin ich da tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Und deswegen ist Wein nicht in dem Maße bei uns zu Hause. Ich gestehe aber jetzt so zur Glühweinzeit schon eher abends. Aber auch da dann ein Glas und nicht eine ganze Flasche oder sowas. Das mache ich dann auch nicht, weil dieses Gefühl, wirklich betrunken zu sein, mag ich nicht so. Angetrunken, okay. Ich kann auch lustig und Quatsch machen ohne Alkohol, definitiv, das brauche ich dafür nicht. Aber betrunken sein mag ich nicht. Und da ich so schnell dann betrunken werde von Wein, ist es eher weniger. Also auf einen Abend im Sommer schön draußen sitzen dürfen es dann mal zwei Gläser Wein sein. Danach ist aber auch fast schon Schluss. Also eine Flasche hält sich länger.
Gut, so voll wie du dein Glas da machst, ist natürlich kein Wunder, dass du schnell einsitzt.
Ich wusste, das kommt zurück. Beim zweiten Glas gleich bin ich vorsichtiger. Ich brauche ja Platz zum Schwenken.
Sehr, sehr gut. Sag mal, um nochmal kurz zurückzukommen zu der Bekleidung oder zum Nähen. Du betreibst ja die Seite einfachnähen.com, bist aber ursprünglich, glaube ich, mit YouTube-Videos gestartet, ne?
Ja, das ist so parallel gelaufen. Also wenn man irgendwann ein Online-Business anfängt, braucht man auch eine Homepage. Und ich habe tatsächlich eigentlich angefangen, Nähkurse zu geben. Und wenn man die verkaufen will, braucht man halt auch eine Website. Damit fing das an. Und dann habe ich Anfänger und Fortgeschrittenen Kurse gegeben und habe für die Fortgeschrittenen, ich versuche es jetzt so kurz wie möglich zu halten, für alle, die da auch nicht so zu Hause sind, aber man braucht ein Schnittmuster am besten. Es geht natürlich auch ohne, aber die meisten im Hobbybereich nähen mit Schnittmustern, damit das auf den Körper schon mal passt. Also man hat eine Grundstruktur sozusagen und damit näht man sich dann seine Kleidung. Und im modernen Zeitalter gibt es die sogenannten E-Books. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich auf seinem E-Book-Reader jetzt einen Roman liest, sondern es ist einfach ein PDF, was man sich runterlädt, ausdruckt und dann muss man die einzelnen Seiten zusammenkleben. Und entweder schneidet man das dann aus oder man paust es dann nochmal ab auf Folie, Kopierpapier oder so. Und weil ich sage, ich bin kein Mal- und Bastelkurs, ich möchte mit euch nähen, aber euch nicht dabei zugucken, wie ihr irgendwas zeichnet, bringt doch bitte das fertige Schnittmuster mit. Und da das manche noch nicht konnten, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt ein YouTube-Video und da mache erstmal ein Video. Das habe ich dann über YouTube hochgeladen und habe das dann immer in meinen Kunden dann geschickt, dass sie sich das angucken können und zu Hause eben basteln können. Und damit fing es an. Das war das allererste Video. Kein Licht von vorne. Ich stehe im Dunkeln hier oben in der Werkstatt und hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen. Fehlt eigentlich nur noch so die Peitsche. Subjektiv gefühlt habe ich gelächelt, bis die Mundwinkel oben an der Decke waren. Objektiv von außen betrachtet sieht das aus, als hätte ich überhaupt keinen Spaß an meiner Arbeit. Aber das hat sich dann relativ schnell dann erledigt und so habe ich dann 2015 tatsächlich schon angefangen, jeden Freitag ein Video rauszubringen. Jeden Freitag. Bis letztes Jahr. Jetzt mache ich zwar auch noch freitags Videos, aber immer nur so, wie es mir passt.
Ja, verstehe ich. Ja, jede Woche was zu posten oder zu publizieren ist viel. Kennen wir durch den Podcast. Und wie lange hast du gebraucht, bis du so eine Community aufgebaut hast, wo du sagst, wow, da war dann richtig Reichweite da?
Das ging eigentlich relativ schnell tatsächlich, weil ich noch zu einem Zeitpunkt eingestiegen bin, als es da noch nicht so viel gab. Mhm. Also als ich angefangen habe, waren 2-3 andere YouTube-Kanäle, also ich gehe jetzt mal nur auf YouTube im Moment, da warst du schon eine richtig große Nummer mit 35.000, 40.000 Abonnenten. Mhm. Ich habe mittlerweile knapp 132.000 Abonnenten auf YouTube jetzt. Und bin jetzt im oberen, ich sag mal unter den ersten 5 ungefähr da. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich rein Help-Content habe. Das heißt, ich zeige wirklich immer nur das einzelne Problem. Wie nähe ich einen Reißverschluss ein? Wie, keine Ahnung, mache ich diese oder jene Naht? Wie setze ich einen Ärmel ein? Wie nähe ich ein Halsbündchen ein? Und die Videos sind zwischen 5 und 10 Minuten ungefähr. Also knapp 5 Minuten immer so im Durchschnitt. Und damit bin ich eigentlich alleine, dass ich wirklich nur Techniken zeige. Dann mache ich natürlich auch live, also seit einiger Zeit mache ich meine Live-Solongs. Einmal im Monat oder jetzt alle 2 Monate bin ich live auf YouTube und nähe live an der Nähmaschine. Und man kann vorher sich das Schnittmuster mal mit mir besorgen und kann dann auch live mitnähen. Also wir haben so ein richtiges Näh-Happening, dass man nicht allein in seinem Kämmerlein sitzt, sondern in der Gemeinschaft näht. Das ist immer sehr, sehr schön.
Und was sind Dinge, die Leute gerne nähen? Was würdest du sagen, sind so die erfolgreichsten Schnittmuster? Was wollen die Leute sich am liebsten selbst machen?
Alles. Also es wird alles wirklich genäht, von den Socken über Unterwäsche, über Wintermäntel, Hochzeitskleider. Wenn wir jetzt mal nur in der Bekleidung bleiben, dann gibt es natürlich immer noch die auch so Taschen und Accessoires nähen. Und eine ganz große Gruppe sind dann auch die Patchworker und die Quilter. Das sind, sage ich jetzt aber mal, ganz andere Bereiche, so wie du eben mit deinem Gardinennähen das auch gesagt hast, ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Ich bin wirklich nur bei Kleidung, da fühle ich mich auch zu Hause. Und da kannst du alles nähen. Vom Taucheranzug über deinen Blazer, also jetzt gerade aktuell bin ich bei einem Blazer-Projekt, das habe ich heute auch mal an, heute aus Cord, aber den kann man natürlich auch richtig businesslike aus Twill oder sowas nähen und da nehme ich dann meine Community immer mit, zeige denen, wie das geht, habe meine Online-Kurse, wo ich Schritt für Schritt erkläre, wie so ein Kleidungsstück dann genäht wird.
Aber ich glaube, ich habe es zumindest nur mal gehört, so Blazer nähen oder auch bei Anzügen, die Anzugjacken, ist so die höchste Kunst der Schneiderkunst, weil es auch wohl unheimlich schwer ist, mit diesen Schulterpolster oder die Schulterpartien und so weiter, das alles so passend zu machen, ne?
Ich heiße ja einfach Nähen. Also es wäre ja dann blöd, wenn es bei mir kompliziert ist, ne? Nein, es ist, also ich sag immer, es ist eigentlich egal, ob du eine Pumphose für ein Baby nähst oder ein Hochzeitskleid. Denn das Hochzeitskleid unterscheidet sich von der Pumphose dahingehend, dass du ein anderes Material verwendest, also ne, ein bisschen feinere Materialien, genauer arbeiten musst und viel mehr Schnittteile hast. Aber im Prinzip ist es Schnittteil 1 an Schnittteil 2, 3 an 2 und so weiter. Du hast immer eine Anleitung mit dabei. Nur wenn du was Großes hast oder ein großes Projekt, hat man natürlich mehr Teile einfach. Aber die Grundlagen, ich sage immer rechts auf rechts, Kante auf Kante, Markierung auf Markierung, damit kannst du alles nähen, was du möchtest. Und bei einem Blazer mit Schulterpolstern hört sich erstmal schwierig an, ist aber wirklich nicht schwierig. Es sind sogar noch Ärmelfische drin für die Profis da draußen. Ärmelfische ist eine kleine Wattierung, die hier links von und links und rechts von der Schulter nochmal eingenäht wird, damit der Übergang vom Schulterpolster zum Ärmel noch ein bisschen harmonischer ist. Und seitdem ich das weiß, das ist jetzt auch gerade mal 8 Wochen her, dass ich das weiß, sehe ich nur noch Ärmelfische. Egal, ob Moderatorinnen ihren Blazer tragen, Politiker mit ihren Sakkos, ich sehe nur noch Ärmelfische. Es ist wirklich verrückt und wenn man dann auch weiß, wie die da reinkommen und wie man sich vernäht und dass es gar nicht so kompliziert ist, ist es umso schöner, sich dann an so ein Projekt auch dran zu wagen. Man braucht halt Zeit für so einen Blazer. Es dauert ein bisschen länger als eine Pumphose.
Wie lange sitzt du an so einem Blazer dran, wenn du sagst, ja, oder stundenmäßig?
Das ist ein bisschen fies, diese Frage, weil man sich dann versucht zu vergleichen. Wenn ich jetzt sage, an dem Blazer inklusive Innenfutter mit Schulterpolstern und allem Abnähen habe ich 3,5 Stunden gesessen, ist das schnell. Ich habe aber in der kurzen Zeit schon 6 andere Blazer vorher genäht und weiß genau, was ich da tue und stecke dann auch nicht mehr so viel. Du darfst dir jetzt nicht die Nähte vom Futter angucken. Also da habe ich mir auch Falten eingenäht, die mache ich da nicht raus. Das ist mein Blazer, den muss ich nicht verkaufen. Da guckt auch keiner rein. Ich habe jetzt eine Veranstaltung gehabt, da war ich mit einem Blazer, da fehlte innen drin noch das Futter zum Beispiel, hat ja von außen keiner gesehen. Aber das ist, weil wir für uns nähen, können wir das machen. Wenn ich jetzt ein Schneider wäre, der dem Kunden das anbietet, dauert das natürlich länger. Und sonst würde ich so sagen, für Geübte, nehmt euch ein Wochenende. Einen Tag für außen, einen Tag für innen und um das zusammenzusetzen, das ist schon realistisch.
Jetzt wissen wir alle, wir bekommen ja alle als Privatleute sehr häufig Einblicke in die Bekleidungsindustrie. Wenn bei dir jemand anfängt mit dem Nähen, der muss doch eigentlich einen Schlag kriegen, weil selbst wenn man einen schönen Stoff kauft, sind die Quadratmeterpreise von Stoff ja überschaubar, es sei denn, man geht vielleicht irgendwie in Seide oder irgendwelche Kaschmirgeschichten oder so, aber es gibt ja sehr schöne Stoffe, die, sag ich mal, quadratmeterpreismäßig überschaubar sind. Wenn man es dann selber näht, hat man ein bisschen Zeitaufwand, aber man stellt dann ja wahrscheinlich relativ schnell fest, verdammt, das ist halt auch unheimlich, also nicht nur kreativ und schön und unique, weil du trägst etwas, was kein anderer hat und du bist nicht ein uniform gekleideter H&M-Soldat, sondern du hast etwas Eigenes, was dann auch noch im Grunde genommen ein Bruchteil eines Designstückes kostet.
Ja, also es ist auf mehreren Ebenen, kriegt man ein Aha-Erlebnis. Also auf der einen Seite, wie schafft es H&M, so einen Blazer für 24,90 auf den Markt zu bringen? Und da wissen wir, wie sie das schaffen. Und das ist echt traurig, weil es ist auf der einen Seite natürlich nicht nur das, was auf dem Rücken der Näherin ausgetragen wird, sondern, und das vergessen ganz, ganz viele, das haben die gar nicht auf dem Schirm, der Stoff muss ja auch produziert werden. Das heißt, wenn die gefärbt werden und so weiter, sitzen die Leute dort auch hinter den abscheulichsten Bedingungen und hantieren mit Chemikalien rum, die dann ungefiltert irgendwie in die Gewässer geleitet werden. Deswegen dieses Greenwashing, so nach dem Motto, näh dir doch selber, dann bist du nachhaltiger, funktioniert nur bedingt. Also dann, wenn ich es richtig mache, muss ich auch gucken, dass ich nachhaltige Stoffe mir besorge. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite fragt man sich tatsächlich, warum jetzt so ein Blazer von, keine Ahnung, Valentino, Chanel oder sowas dann mehrere 1.000 Euro kostet. Weil es ist nichts anderes als das, was ich bei H&M auch habe. Und ich möchte mal behaupten, dass so das ein oder andere Designerstück sicherlich auch nicht von dem wahnsinnig tollen Designer in Handarbeit persönlich in Milano hergestellt worden ist, sondern dass das natürlich auch andere Bedingungen sind und da eine andere Marge danach herrscht. Ja, es geht halt in beide Richtungen. Aber ansonsten möchte ich auch mal sagen, das Hobby ist nicht günstig. Also auch wenn man sagt, ne, Quadratmeterpreise für so einen Stoff sind überschaubar, aber zu sagen, ich nähe jetzt selber, weil das eine gute Alternative ist, das ist es definitiv nicht, weil das Hobby geht auch ins Geld dann, ja. Man muss mögen.
Ja gut, man braucht eine Nähmaschine und alles Mögliche, ne?
Absolut. Und Stoffe halt auch. Ne? Also jetzt bei dem Blazer bin ich jetzt bei einem Material auch sicherlich bei 130 Euro oder ähnlichem. Da geht es schon mal los. Und das ist noch günstig, aber ja, es kostet trotzdem dann den Preis. Und das kann nicht jeder, der so seine Pumphose macht und dann irgendwie 5 Euro für den Stoff auf dem Markt ausgibt oder so.
Okay, ja. Guter Ansatz. So, guter Ansatz ist auch noch einen Rotwein trinken. Probieren.
Oh ja.
Und ich würde mit dir als zweites den mit den Augen, den Ja von Bodegas Tineno, mit der leichten, ich weiß ja, mit den Mündern drauf. Münder, Arme.
Ich sehe da nur Arme. Also Arme, okay. Ja, ja. Alles klar, den kriege ich.
Das Rosane sind Münder. Wir verlinken natürlich alles wieder in den Shownotes, die Weine, wo ihr sie beziehen könnt und Infos dazu, von daher.
So, ich habe ja gelernt, ne? Nur ein bisschen.
Genau, nur ein bisschen. Bisschen schwenken, ein bisschen Zeit lassen. Die Bodegas Tinedo sitzt in der La Mancha in Kastilien in Spanien. Es ist schon ein bisschen intensiverer Wein. Er hat schon ein bisschen mehr Kraft als der Merlot, den wir gerade getrunken haben. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, das riecht man auch schon, ein bisschen mehr Mineralik, ein bisschen mehr ja, also er hat ein bisschen mehr so Spiciness und
verrückt, ja.
Ich glaube aber trotzdem, dass der etwas sein könnte, was dir gefällt. Aber es ist ja auch nur ein Test, von daher.
Also ich gestehe, ich habe noch nie zwei Weine in unmittelbarer oder in zeitlichem Zusammenhang miteinander verglichen. Wenn, dann steht da die Flasche und dann wird die auch getrunken, bitteschön. Deswegen finde ich das total spannend, dass es wirklich so unterschiedlich ist. Und das erinnert mich jetzt auch schon an Traube. Also an eine...
Es ist so witzig, dass du das sagst, weil das hören wir immer wieder, dass Leute sagen, wow, so einen direkten Vergleich von Weinen mache ich eigentlich nie. Ich habe neulich, haben wir eine Folge aufgezeichnet mit Steve von der Barclays Arena und da haben wir sogar einen gleichen Wein nur aus 3 verschiedenen Jahrgängen probiert. Und er sagte, Wahnsinn, warum macht man sowas so selten so? Ne? Also es ist super spannend. Da werden wir, glaube ich, noch viel öfter jetzt machen. Und ja, lass es mal probieren.
Also ich wäre privat nie auf die Idee gekommen, Weine zu vergleichen, weil ich trinke die ja nicht auf. Was mache ich dann mit dem offenen Wein? Dann kann ich den ja nachher nur noch zum Kochen benutzen. Dafür finde ich es dann eigentlich ein bisschen zu schade. Weil dadurch, dass ich ja nicht so viel trinke, ne? Stimmt. Oha.
Der hat deutlich mehr Kraft, so eine richtige Würze im Mund. Mhm. Ist gar nicht deins.
Nee, also das ist genau das, was ich an Rotwein überhaupt nicht mag. Direkt der ganze Mund ist stumpf. Also vom Geschmacklich, lassen wir erstmal über den Geschmack sprechen. Bin ich bei Muskat in diese Richtung?
Ja, finde ich gut. Mhm.
Aber das ist jetzt, Mund ist tot, ne, für mich. Das ist so, direkt die Zunge bleibt hängen.
Und er hat auch so eine Schärfe,
ich,
ne?
Ich probiere nochmal. Ja. Ja, aber auch da, jetzt direkt wieder, zack. Ich rede ja so gerne und dann bleibt jetzt echt die Zunge hinten kleben.
Das liegt natürlich an der Rebsorte. Tempranillo hat eine deutlich dickere Schale und hat dem Wein sind deutlich mehr Tannine und die Gerbstoffe, die in den Schalen, aber auch in dem Kamm im Grunde genommen, diesem Grün, wo die Trauben dranhängen und in den Kernen stecken auch Tannine, das ist im Grunde genommen das, was diese Gerbstoffe, die ja auch so ein bisschen Bitternis oft mitbringen, in den Wein bringen. Ich persönlich mag den sehr, finde, es ist ein super Wein, auch wenn ich jetzt mir was zu essen vorstellen, ein schönes Steak oder so ein Grilltag, so ein Grillnachmittag, auch im Sommer, aber auch im Winter, finde ich, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wein. Oder auch selbst in einer Käseplatte.
Ja, also geschmacklich bin ich bei dir. Also wenn ich jetzt mal diesen Pelm im Mund irgendwie versuche wegzubringen, finde ich den sehr kräftig tatsächlich und nicht unlecker. Also geschmacklich geht das schon in eine Richtung, die ich gut finde. Wenn der jetzt eben nicht diesen Tanninanteil hätte, dann wäre das tatsächlich eine Sache, die mir vom Geschmack her besser gefällt als beim ersten, weil der erste tatsächlich dagegen sehr ich habe es ja eben schon mal gesagt, wässrig schmeckt. Also ohne, dass ich den jetzt runtermachen will, aber das merkt man direkt, dass der, also wenn ich die jetzt vergleichen würde, würde ich sagen, der, bei dem einen hast du mir noch mal ein bisschen Wasser mit dazugegeben und der andere, das ist ein Rotwein.
Ja, so. Okay, das sehe ich ein.
Geschmacklich ja, finde ich ihn nicht verkehrt.
Gut. Nee, ich finde ihn auch sehr gut. Bodegas Tinedo, das muss man sich unbedingt merken. Liebe Weinnasen, direkt bestellen.
Auch da, liebe Mädels, die auf schöne Etiketten stehen, ich finde das auch ziemlich cool, was da vorne drauf ist.
Ja, finde ich auch.
Sehr künstlerisch.
Ja, muss ich auch sagen.
Da stell mir jetzt tatsächlich so eine Galerie vor, wo man da mit seinem Glas Rotwein steht und sich irgendwelche abstrakten Gemälde anguckt oder sowas. Das passt, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Es könnte auch einfach, das Etikett könnte ein Gemälde sein, ne? Also es könnte man auch gemalt
genau.
haben.
Genau. Irgendwie so ein gutes Picasso, der da irgendwie jemanden auseinandergeschnipselt hat.
Ganz gutes Artwork.
Ja.
Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Fast Fashion, ne? Ist es denn so, dass du denkst, wenn Leute sich selber was nähen, tragen sie es deutlich länger als etwas Gekauftes, weil mehr Persönlichkeit drin steckt?
Absolut. Das unterschreibe ich zu 1000%, vorausgesetzt, es passt. Also viele, die nähen und noch nicht so sich mit Schnittanpassungen auseinandergesetzt haben, da landen sicherlich einige Sachen, die gar nicht getragen werden, irgendwo auf einem Stuhl oder einem Korb oder werden dann irgendwann entsorgt. Was ich immer ein bisschen schade finde, also ich versuche schon, die Leute auch dazu animieren, dass zu dem Nähen eben auch die Schnittanpassung gehört, weil gerade so Social Media, ach, ist mir mal eben vor der Nadel gehüpft, ist da sehr schnell vorne. Und verzerrt so ein bisschen das Bild. Ich habe für den, ne, was ich eben sagte, ich habe für den Blazer 3,5 Stunden gebraucht. ist falsch für, oder kommt dann falsch rüber, weil man natürlich viel, viel mehr Zeit und Arbeit da rein investiert. Aber wenn du ein Kleidungsstück genäht hast, mit Liebe und hast auf Details geachtet, hast die Farbe, die dir gefällt, hast das Material, was dir gefällt, ist genauso, wie du dich drin wohlfühlst, natürlich hegst du dieses Kleidungsstück. Ich habe angefangen, Sachen zur Reinigung zu bringen. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber die Blazer würde ich jetzt nicht einfach so in die Waschmaschine schmeißen. Sonst habe ich immer gesagt, ach komm, alles, was den Trockner nicht überlebt, ist eh bei mir falsch. Aber je mehr man sich intensiv mit seiner selbstgenähten Kleidung auseinandersetzt, desto ja, netter bist du auch zu deinen Sachen. Also du pflegst sie mehr, du schmeißt nicht alles mit der gleichen Farbe irgendwie rein und dann ist halt der rote Schlüpper dazwischen und dann ist nachher alles irgendwie in einer anderen komischen Farbe. Das machst du nicht, sondern das ist alles sehr, sehr viel sehr viel wertiger. Genau, man geht wertiger mit seinen Sachen um, weil man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ja, hast du Tipps für zu Hause, wie die Leute, ich glaube, sehr wenig Leute können wirklich richtig waschen und trocknen. Hm. Ich glaube, ich vermute, das beste Trocknen ist einfach immer auf die Leine hängen, weil das ist das Schonendste.
Ja.
Viele nutzen natürlich trotzdem den Trockner, aber viele Dinge passieren natürlich schon in der Waschmaschine. Was ist dein Tipp? Wie können die Leute so waschen und trocknen, dass die Kleidung einfach länger hält? Weil das ist ja auch schon mal ein Punkt, warum sieht Kleidung schon nach wenigen Wäschen so abgewaschen und abgetragen aus, ne?
Ich glaube, da bin ich tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin, weil bei mir ist es tatsächlich, was den Trockner nicht überlebt, ist bei mir falsch. Aber es ist, eigentlich sollte es ja klar sein, dass man den Wollpullover jetzt nicht bei 90 Grad wäscht oder 60 oder auch 40 und dann noch schleudert und danach in den Trockner schmeißt und dann am besten auch noch irgendwie mit Klammern irgendwo an eine Leine oder so. Das ist nicht gut.
Aber, ja,
und für
aber
alle anderen
schon mal
ist
passiert.
Ja in der allen schon mal passiert, genau. Und ansonsten gibt es ja immer noch die kleine Bedienungsanleitung in jedem Kleidungsstück drin und das ist schon sehr spannend, da sich mal mit auseinanderzusetzen. Da steht halt zum Beispiel eine Temperaturempfehlung drin und das, würde ich sagen, sollte man dann doch beherzigen, wenn da auch steht, nicht bei, oder Handwäsche, dann gibt es ja so ein, bei vielen Maschinen Handwäscheprogramm oder Wollwäsche oder sowas kann man machen. Aber gerade was Wolle anbelangt, würde ich auch gar nicht aufhängen, denn dann hast du nämlich die Abdrücke entweder von den Klammern oder von der Leine selber, wie die du nicht mehr rausbekommst. Deswegen empfehle ich da eher das flach ausgelegt auf einem Handtuch im Liegen trocknen tatsächlich. Das ist so für Wolle immer ganz gut. Und naja, es dauert dann halt auch ein bisschen länger, bis sowas dann trocken ist. Was ich jetzt aber für mich entdeckt habe, Pilling ist ja auch so ein Begriff, den sicherlich schon viele kennen. Man hat ein Kleidungsstück mehrfach getragen und dann sind da so kleine Knötchen drauf. Ich habe jetzt so eine Bürste für mich entdeckt und mit dieser Bürste kann man über das Kleidungsstück drüber gehen und hat diese Pilling-Dinger weggebürstet und dann sieht es wirklich aus wie neu. Ich bin überhaupt gar kein jemand, der sich damit auskennt oder mit Fusselrasierer arbeitet oder sowas. Das ist immer so ein Unding für mich gewesen. Mich hat das Peeling auch nie gestört. Jetzt habe ich aber ein Stück tatsächlich mal gehabt, wo ich dachte, das ist schade, dass es so gepillt aussieht. Und diese, es heißt tatsächlich, Wunderbürste ist der Knaller. Es ist keine Werbung, alles selber gekauft, selber entdeckt. Und kann ich nur jedem empfehlen, auch für gekaufte Kleidung.
Also diese Bürste, die müssen wir in den Shownotes verlinken. Die muss ich mir unbedingt bestellen, weil ich habe dieses Thema permanent. Und ich habe, ich bin ein gebranntes Kind, was den Fusselrasierer angeht. Das habe ich nämlich mal bei einem wunderschönen Kaschmirpullover versucht. Und dieser Fusselrasierer hat dann Löcher in diesen Kaschmirpullover reingeschnitten.
Ja, genau.
Gott sei Dank, meine Mutter ist eine Frau, die stopfen kann. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und hat mir den Pullover gerettet.
Ja.
Das hätte ich gar nicht hingekriegt. Aber also diese Fusseldinger, diese klassischen Rasierer sind absoluter Schrott.
Ja, absolut. Das kann ich bestätigen, ja.
Von daher, das verlinke ich euch in den Shownotes. Das ist ja sehr spannend.
Kostet auch tatsächlich nicht so viel, wenn wir dabei sind.
Verschenkst du eigentlich oft Wein oder wenn du irgendwo eingeladen bist, verschenkst du eher was Genähtes?
Beides. Also man kann das wunderbar miteinander verbinden. Man kann ja zum Beispiel eine richtig schöne Verpackung für so eine Weinflasche machen, ähnlich wie diese ganzen Pappe und diese länglichen Tüten mit Griff oben dran und sowas kann man auch wunderbar selber nähen. Wenn ich Wein verschenke, gehe ich tatsächlich nach dem Etikett. Weil ich so wenig Ahnung von Wein habe. Rot und Weiß kriege ich noch auseinander, aber ansonsten bin ich ein absolutes Etikettenopfer und dann darf das Etikett auch gerne zu dem selbstgenähten Verpackungsschlupper passen.
Aber eine coole Idee. Wenn du nicht selber nähst, nähst du alles selber oder wie kommst du sonst an deine Kleidung? Bist du so eine Secondhand-Frau, was ich ja auch immer ganz cool finde, so Secondhand-Läden oder bist du eher so ein Prada-Girl?
Ich bin definitiv kein Prada-Girl. Ich verstehe nicht, wie man so viel Geld für etwas ausgeben kann. Das ist mir unbegreiflich. Du kannst mir auch keine Freude mit einer Rolex machen oder mit einem schnellen, teuren Auto oder sowas. Ich bin da sowas von Unluxus-Girl. Ist gar nicht so, dass ich da so anti gegen bin, aber das gefällt mir nicht. Ich bin auch kein Champagner-Trinker. Ich bin mit einem, 3,50 Euro Lidl-Sekt auch total zufriedenzustellen. Also ich brauche das nicht zwingend. Auch wenn Sachen schön dann dabei sind, aber da bin ich tatsächlich nicht so zu Hause. Wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Siehst du, jetzt hast du mich so rausgebracht mit dem Luxus. Was war denn die ursprüngliche Frage?
Nein, die Frage war, wenn du jetzt nicht deine eigenen selbstgenähten Sachen trägst, wie kommst du? Du kannst ja nicht alles selber machen wahrscheinlich. Also kannst du aber.
Nein, ich tatsächlich. Also ich kann tatsächlich alles selber nähen. Ich habe Unterwäsche schon genäht, die ich mega bequem finde. Tatsächlich auch ein wunderschönes Projekt ist, um seine Stoffreste zu verarbeiten. Ich habe auch schon Socken selber genäht. Ich könnte auch einen Skianzug selber nähen, wenn ich denn dann dazu Lust hätte. Also das ist nicht das Problem. Was ich aber überhaupt nicht mag, ist Jeans selber nähen. Ich kaufe Jeans, definitiv. Dadurch, dass ich aber so viel nähe, habe ich selten das Bedürfnis, dass ich was kaufen muss. Also es nervt mich tatsächlich, dass ich so viel selber nähe. Kein Mensch eigentlich braucht innerhalb von kürzester Zeit 7 Blazer, es sei denn, es ist jetzt Berufsbekleidung, aber so viele Events, wo ich mal einen Blazer trage, habe ich gar nicht. Turnschuhe, Jeans, T-Shirt ist so meine Alltagskleidung und vielleicht noch ein Pulli drüber. Deswegen komme ich gar nicht in den Genuss, shoppen gehen zu müssen, weil ich keine Klamotten habe. Mein Schrank quillt über von den Sachen, die ich halt beruflich nähe. Privat was zu nähen, ist dann eher weniger der Fall. Also das, was du jetzt gerade siehst, ich trage jetzt den Blazerschnitt, den ich entworfen habe, aus einem altroséfarbenen Breitkord. Das habe ich genäht, weil ich das geil finde, weil ich das haben wollte. Und deswegen ist der hier. So.
Ja, der sieht auch wunderschön aus. Der sieht absolut wunderschön aus. Und muss denn dein Mann, ist dein Mann immer so Testopfer, muss der immer herhalten? Oder machst du überhaupt Männersachen auch oder nur Damen?
Ich mache auch tatsächlich Männersachen. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Männer nähen. Ich habe auch nähende Männer in meiner Community tatsächlich. Die einen nähen dann aber eher Frauenkleider, die sind so aus dem Travestiebereich.
Ja.
Und da ist es ja dann auch schwierig, einen Damenschnitt auf einen Herrn umzuändern, weil einfach die Proportionen ja ganz anders sind. Aber es ist total spannend und ich finde das immer wieder cool, wenn ich da so was sehe oder wenn die mich auch fragen. Die nähen ja halt nun mal einfach aus der Natur der Sache viele Sachen selber. Und dann habe ich tatsächlich auch Männer, die einfach total auf Designs stehen und Bock haben, alles das zu tragen, was kein anderer hat. So irgendwelche kaputten Jeans zu einem Hemd zu machen oder Reißverschluss von der Tasche irgendwo noch als Kragen oder. Also die so völlig ausrasten und absolute geile Designs machen. Die sind leider nicht lange bei mir, weil das biete ich halt nicht so an in dem Bereich, aber die gibt's auch. Und dann gibt's auch die Männer, die für ihre Frauen nähen. Und das ist so schön, weil ich habe ein Pärchen tatsächlich, da näht er ihre Kleidung und sie ist im Curvy-Bereich unterwegs. Und da gibt es halt auch nicht so viele Möglichkeiten, Sachen von der Stange zu kaufen. Und weil ich das bei mir aber im Portfolio habe, meine Schnittmuster gehen bis Größe 58 zum Beispiel. Und als Besonderheit auch, meine Schnittmuster haben 3 Cup-Größen, weil Frauenbrüste nun mal unterschiedlich groß sind. Und da, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, aber normalerweise gibt es ein Schnittmuster für ein jugendliches B-Körbchen und danach ist Schluss. Und ich biete meine Schnittmuster auch für größere Größen an, sodass man dann da nicht so viele Anpassungen machen muss. Und das biete ich aber auch für Männer an. Ich habe zum Beispiel einen Männerpullover für alle Männer, nicht wegen der Brüste, aber wegen des Bauchs. Weil ein großer Männerbauch hat den Nachteil, dass die Pullover vorne zu kurz werden. Weil der Stoff muss ja irgendwo oben drüber. Und deswegen gibt es ein Männerschnittmuster für mir, wo ich 2 unterschiedliche Bauchgrößen habe. Also für mit Bauch und für ohne Bauch. Sodass es nicht ist, wenn der Herr mit Bauch die Arme hochnimmt, dann man direkt die Flusen im Bauchnabel sehen kann.
Also ich habe genau das gegengesetzte Problem. Die Arme sind immer zu kurz und es ist die Brust, an der Brust ist immer zu schmal und am Bauch ist immer zu viel Stoff. Das sitzt immer, also ja. Hemden ist eine Katastrophe.
Ja, Timo, wir brauchen einfach viel, viel mehr Männer im Nähbereich, weil du hast es ja eben gesagt, ne, mit deiner Figur, dass du da nicht immer alles von der Stange findest. Und das ist ja das Schöne, wenn wir die Sachen hier selber nähen, dass wir das so machen können, dass es für uns passt. Und dann fängst du nämlich an, wenn du einmal ein Schnittmuster gefunden hast, mit der Farbe zu spielen, mit dem Material. Du kannst den Kragen so verändern, wie du es haben möchtest. Du kannst Langarm, Kurzarm machen, mit Manschette, ohne Manschette, mit Knöpfen, mit Druckknöpfen, mit verdeckter Knopfleiste oder. Und das ist doch eigentlich das Geilste, was man machen kann, wenn man das so macht, wie es einem selber gefällt.
Es ist für mich natürlich jetzt so ein bisschen schwer vorstellbar, aber wenn ich daran denke, im Endeffekt, es gibt diese ganzen pseudo-maßgeschneiderten Herrenausstatter, die irgendwelche Hemden anbieten, die ja auch nur am Ende Schnittmuster sind und du kannst wählen, okay, ist der Arm so lang, ist die Taille so breit oder es gibt dann diese auch in Anführungsstrichen Maßschneider, die dann in Firmen kommen, Maß nehmen und dann wird das in Indien oder China produziert und hergeschickt. Die Qualität ist immer so, sagen wir mal, manchmal hat man Glück, manchmal hat man kein Glück. Und wie oft sagen Leute, ja, mein Hemd, cooles Hemd, wo ist das her? Ja, vom Schneider, habe ich maßschneidern lassen. Aber wie cool ist das, wenn man sagen kann, habe ich selber genäht?
Ja.
Und man hat seinen eigenen Schnitt und man macht die Sachen selber. Also, aber wie lange würde ich, wenn ich ein bisschen Übung habe, an so einem Hemd sitzen?
Ja, also bevor wir auf die Länge von deinem Hemd, also auf die Nähzeit kommen, ich muss so grinsen, weil das ist so witzig. Wenn man anfängt zu nähen, dann hat man so 3 Stufen, die man erreicht. Also die erste Stufe ist, man ist heilfroh, dass das, was man da zusammengedengelt hat, ungefähr so aussieht wie das, was es werden soll. Also es sieht nach einem T-Shirt aus. So, dabei ist man schon mal glücklich. Die zweite Stufe ist, wenn du das dann anziehst und die Leute sagen, oh, das sieht aber toll aus, hast du das selber genäht? Dann steht man so, habe ich selber genäht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man denkt, so, oh, wenn die das schon sehen, dass es selber genäht ist, dann ist es noch nicht gut genug und dann möchte man, dass es aussieht wie gekauft. Und dann ist der Ritterschlag wirklich, dass die Leute fragen, boah, wo hast du das denn gekauft? Und dann kann man sagen, habe ich selber genäht. Und das ist so das, wo alle nachher dann hinstreben tatsächlich.
Gibt es eigentlich so Nähwerkstätten, wo Leute hingehen können, die sagen, ich will mir jetzt keine eigene Nähmaschine kaufen, ich will vielleicht auch jemanden fragen, der vorne steht und mir einen Ratschlag gibt? Gibt es sowas bei der Volkshochschule oder was weiß ich was?
Ja, Volkshochschule ist klassischer Nähkurs. Es gibt aber mittlerweile Nähcafés, wo man auch hingehen kann, so ähnlich wie diese Waschsalon-Cafés oder so. Da, ne, so Kombisachen mit einer Bar noch mit dabei. Ja, oder man kommt halt einfach zu mir, um diese Steilvorlage einfach mal mitzunehmen, weil genau das ist ja das, was ich mache. Ich bringe den Leuten das Nähen bei. Und das Einzige, was du dann noch brauchst, ist tatsächlich eine Nähmaschine. Und da empfehle ich dir nicht unbedingt die allergünstigste aus dem Discounter zu nehmen, sondern dann lieber die 30 Jahre alte Nähmaschine von der Oma. Die macht nämlich das, was sie soll. Und wenn das Werkzeug gut ist, ist das Nähen tatsächlich auch gar nicht mehr so kompliziert.
Ey, vielleicht müssen wir mal eine Folge zusammen machen, wo ich zu dir komme und wir nähen zusammen Hemd.
Ja, mega, mega. Männer an den Maschinen. Ich bin dein größter Fan. Du bist herzlich eingeladen.
Wenn ich das nächste Mal nach Münster komme, machen wir das, versprochen.
Oh, schön, da freue ich mich.
Ja, sehr cool. Ja, apropos Angebot. Ich habe auch noch was im Angebot und zwar einen letzten Wein. Und du hattest ja von dem Wein gesprochen, von der Mosel.
Von meinem Onkel.
Genau. Da gibt es natürlich auch an der Mosel nicht so viel Rotwein, weil da überwiegend Riesling angebaut wird. Aber ich habe mal vom Weingut Nick Weiß vom St. Urbanshof einen Pinot Noir organisiert, einen Spätburgunder. Und den machen wir jetzt mal auf.
So, ich muss dazu sagen, du hattest mir ja netterweise, ja, bei dir hört sich das so schön an, du hattest mir ja netterweise noch so einen Weinöffner mit dazugegeben, so einen Flaschenöffner. Ich habe mir aber vorgestern einen Hexenschuss zugezogen. Deswegen kann ich jetzt nicht schwer ziehen an einem Korken und habe jetzt hier meinen Super-Duper, der sich dann irgendwann umklappt und den Korken rausdreht, Flaschenöffner genommen. Ich brauche nur einen Moment.
Gar kein Problem, lass dir Zeit, lass dir alle Zeit der Welt.
So, da kann man nämlich einfach weiter drehen und erst dreht man das Ding in den Korken rein und wenn man weiter dreht, zieht man dann den Korken direkt mit raus. Und dann brauche ich da nicht ziehen. Ich höre mal das Geräusch. Mal immerhin kleiner Plopp.
Es ploppt. Ja, Hexenschuss ist nicht schön, ne? Hexenschuss ist, Wärme hilft ja immer viel.
Mhm, das stimmt. Und Rotwein bestimmt.
Und Rotwein hilft auch und meistens hilft aber tatsächlich auch einfach gut 2-3 Tage Ibuprofen nehmen. Meistens entzündet sich das dann ja auch ein bisschen und mobilisieren.
Ja.
Leichte Massage durch deinen Gatten.
Ich lasse mich sehr gerne von ihm massieren. Ich bin aber da tatsächlich jetzt gerade etwas empfindlich. Also da will ich nicht angepackt werden gerade.
Okay, kann ich verstehen.
Und das nur beim Atmen. Ich habe mich nicht mehr bewegt. Ich habe gestanden, ich habe eingeatmet und es hat reingehauen. Also
ja.
Sowas Ärgerliches. Ja. So, wir sind aber beim Wein und ich habe gelernt, nicht so voll und ein bisschen schwenken.
Und dann genau, wir riechen mal ein bisschen dran.
Und da bin ich jetzt echt mega gespannt auf den Geschmack, weil der riecht jetzt so, wie ich mir vorstelle, dass der so ein Palm im Mund fabriziert tatsächlich. Nochmal ganz anders.
Kann durchaus sein. Ich finde, er riecht nach Marzipan.
Jo, kann ich bestätigen.
Es hat extrem so Mandeln, ne?
Ja, und so ein Apfelstrudel. Oh, irgendwas, ja. Ne, so?
Das ist jetzt beim Fasten besonders fies, noch über
Entschuldige. Du hast eben schon mit dem Steak angefangen.
Ja, ja.
Da lief mir alles zusammen.
Selbst Kastein hier.
Oh. Das ist ja jetzt wieder irre. Also, die ersten 2 Sekunden macht der Pelm und der ist sofort weg.
Mhm.
Das ist ja
genau,
verrückt.
Der hat nämlich so ganz milde Tannine.
Mhm.
Der ist ein bisschen knackiger in der Säure, finde ich. Aber es ist ganz zart im Mund, ne? Ist ganz weich.
Ja, absolut.
Und das kann Spätburgunder auch sehr gut sein. Und ich denke, also diese Tannine, die bauen sich über die Zeit ab. Also wenn er noch ein bisschen älter wird, wird das noch milder. Aber ich glaube, auch wenn er sogar noch ein bisschen mehr Luft kriegt, könnte das auch sein, dass er noch ein bisschen harmonischer wird.
Also bei dem zweiten hat das sehr lange gedauert, bis die Zunge hinten wieder wollte. Aber hier ist es tatsächlich nur so das erste. Und das hätte ich vom Geruch her nicht erwartet, dass das so, hups, hier bin ich und zack, bin ich schon wieder weg, ist. Der hat wirklich, wie du sagst, eine sehr starke Säure hinten. Also der ist recht sauer. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Wein, wo ich ein Glas zum Essen von trinke, wo ich aber dann für das zweite Glas für den Abend was anderes nehmen würde, weil ich Angst hätte, dass mir das ein bisschen zu sehr auf den Magen schlägt von der Säure her.
Mhm. Ja, die Säure ist prägnant. Mhm. Finde ich auch. Aber nicht unangenehm. Es ist eigentlich, glaube ich, so ein sehr, sehr guter Wein, wenn man jetzt, also ich glaube, es ist sehr guter Wein, gerade jetzt zur kommenden Jahreszeit, wenn man, es kommen jetzt ja so ein bisschen so deftigere, fettigere Gerichte, wie auch die Ente oder der Gänsebraten. Und da war Spätburgunder eigentlich immer schon ein gern genommener Wein dazu. Und der würde dazu auch sehr gut passen.
Ich möchte mir jetzt mal behaupten, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt einen Burgunder trinke, Spätburgunder oder so. Ich weiß nicht, gibt es da sogar noch eine Unterscheidung? Und da sagt man immer, es ist so ein schwerer Wein, oder? Ist das denn beim Burgunder normalerweise so? Oder ist das unabhängig von der
Nee, tendenziell ist das eigentlich eine Rebsorte, die nicht so schwer ist. Also du kannst natürlich auch kräftigere Weine, je nachdem, wie sie ausgebaut werden und so weiter. Aber meistens sind auch gerade insbesondere so die einfacheren Spätburgunder eigentlich relativ leichte Trinkweine. Und den finde ich so mittelmäßig. Also mittelmäßig kräftig.
Mittelmäßig. Finde ich so mittelmäßig. Nein, ich finde die gut.
Also ich glaube, das könnte ich mir echt vorstellen, Weihnachten zum Gänsebraten. Mhm,
absolut.
Oder zum Lamm natürlich auch, aber so alles, was ein bisschen kräftiger ist, finde ich gut. Ja, finde ich richtig gut.
Ja.
Nick Weiß. Von der Mosel.
Siehste, von der Mosel.
Aber die Nase ist schon mit dem Marzipan schon krass.
Ja. Ne? Aber da sind wir ja bei Weihnachten, ne?
Ja, da sind wir ganz schnell. Ja, ja.
Ja.
Ja, es hat auch so ein bisschen so weihnachtliche Aromatik, ne? Ich will mal fast sagen, so eine Spekulatius-Note so ein bisschen, ne? So ein bisschen Nelke, ein bisschen Zimt, das hat man irgendwie so ein bisschen in der Nase dabei.
Bin ich jetzt komplett unten durch, wenn ich sage, dass ich mir den als Glühwein auch gut vorstellen könnte? Dass ich mir da so meine Gewürze noch mit reinhänge zum Warmmachen? Oder macht man
überhaupt
das,
nicht.
Bin ich jetzt hier total draußen?
Nein, überhaupt nicht. Du bist gar nicht draußen. Man ist nie mit irgendwas draußen. Das Ding ist, die Glühweine, die du jetzt so trinkst in den nächsten Wochen auf dem Weihnachtsmarkt, die kannst du in der Regel zu 99% komplett vergessen. Da kostet der Liter so im Einkauf 1 Euro. Und so schmeckt es auch.
Ja.
Und ich habe witzigerweise, obwohl ich seit 20 Jahren im Weinbusiness bin, letztes Jahr das erste Mal selber einen Glühwein gemacht und habe mir ein Rezept von einem Freund geholt. Da wird dann halt auch ein vernünftiger Rotwein genommen. Also wir haben es tatsächlich mit der Sonnenseite, mit dem Merlot gemacht, das passte perfekt. Aber ich habe das auch schon ein zweites Mal wiederholt mit einem Montepulciano, das passte auch perfekt, der war ein bisschen kräftiger dann. Und wenn du ein gutes Grundprodukt hast, dann ist so ein Glühwein halt auch viel besser. Und wir haben halt auch noch ein bisschen Rum mit reingemacht und Amarena-Kirsche. Und es war am Ende wirklich, ich habe es hier für ein Nachbarschaftstreffen gemacht und die Nachbarn sind ausgerastet. Also die sind komplett besoffen von dem Fest gegangen. Da war natürlich auch relativ viel Alkohol drin. Glühweinrezept schreibe ich mir auch mal auf.
Aber ich komme jetzt deswegen da drauf, weil genau das würde ich jetzt hier alles überhaupt nicht machen. Ich würde hier gar keine großartige Süße mehr reinbringen. Ich würde hier nicht noch mehr Alkohol reinbringen. Ich würde jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mit einer Zimtstange und ein paar Orangenstücken und ein paar Nelken irgendwie sowas arbeiten. Aber das finde ich eben gerade so krass an diesem Wein, dass der ja schon eigentlich nach Weihnachten ruft. Und
perfekt,
ich
ja,
da
man
jetzt
muss es einfach
mir den nur noch anwärmen würde, ne? Deswegen würde ich jetzt gar nicht mehr viel verändern. Aber wenn du sagst, dass man jetzt da nicht auf der bösen Seite rauskommt, wenn man so einen guten Wein dann auch erhitzt oder sowas, dann werde ich das definitiv damit ausprobieren, weil den finde ich eine gute Basis.
Ganz im Gegenteil, ich finde, auf der bösen Seite bist du, wenn du nämlich genau dieses, ich nenne es mal Christkindlmarkt-Ding die ganze Zeit nimmst. Das ist jetzt nicht das höchste der Gefühle. Du bist eigentlich auf der guten Seite, wenn du einen vernünftigen Wein nimmst und daraus etwas anderes kreierst, wie eben auch einen Glühwein. Wir werden ja, das ist eh zum Trinken gemacht. Und von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja, da ist meine kreative Ader wieder gefragt jetzt bei dem Wein.
Dann kannst du ja am bevorstehenden Wochenende den Rest der Flasche schon mal nutzen und schon den ersten Glühwein machen.
Ich glaube, bis zum Wochenende komme ich damit nicht.
umso besser. Was ist, wenn du aber jetzt die drei Weine siehst in der Gänze, was ist dein Favorit?
Also Favorit in dem Sinne weiß ich noch nicht. Also die Sonnenseite würde ich mir für den Sommer gut vorstellen und jetzt der von Nick Weiß, jetzt tatsächlich den werde ich heute Abend mal erwärmen und nochmal ein bisschen mit anderen Dingen ausprobieren. Darf man sich auch zwei Weine aussuchen? So für Jahreszeit oder muss ich mich jetzt auf einen festlegen? Einen? Nee. Okay, dann bin ich bei dem Nick Weiß.
Okay, Nick Weiß, Pinot Noir, dein Lieblingswein.
Ja.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, mit seiner Marzipannote und diesem Gedanken auch an Weihnachten, Glühwein, Romantik, Lagerfeuer, dann an Musik denkst, was würdest du dir vorstellen? Riech noch mal rein, nimm noch mal einen Schluck und denk mal, was könnte für einen Song dazu passen?
Also ich würde jetzt mal die Weihnachtslieder außen vor lassen, weil ich ja den Wein nicht nur zu Weihnachten trinken möchte, sondern vielleicht auch sonst was. Aber ich brauche irgendwie sowas Launchiges, irgendwas Nettes, so reingekuschelt ins Sofa, aber nicht dieses Weihnachtsfeeling. Und ich bin da nie so festgelegt mit einem Song, sondern ich höre eher immer Playlists. Aber so spontan würde ich jetzt mich für eine schöne Version, Higher Love Version, entscheiden von Nettie. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Bon oder so ähnlich.
Okay.
Was dann so ein bisschen hin und her plinkelt oder sowas in die Richtung. Irgendwas launchig-chilliges.
Hört sich gut an, werden wir auf jeden Fall ab heute mit auf unserer Spotify-Playlist haben, den Song. Und ich bin sehr gespannt, werde ich mir gleich mal anhören. Wir haben immer so ein paar Fragen, die nochmal tiefere Einblicke in den Gast zeigen und runtergebrochen auf das Wahre des Menschen. Und du kannst nur mit einer der beiden Sachen antworten. Es gibt keinen großen
Diskussionsspielraum.
Und es ist sowas wie süß oder salzig?
Beides, ha. Ich muss mich entscheiden, hast du ja gesagt. Dann salzig.
Hund oder Katze?
Hund.
Sehr gut. Und Kirche oder Kneipe?
Kneipe.
Die Antworten sind auch immer sehr, 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 sehr ähnlich. Grönemeyer oder Westernhagen?
Grönemeyer. Obwohl, mittlerweile vielleicht auch nicht mehr. Früher Grönemeyer.
Okay. Und Nutella mit Butter oder ohne?
Ich war ja bei salzig, also gar kein Nutella. Aber wenn, dann mit.
Auch sehr gut. Du hast sehr gut geschlagen.
Geht das auch ohne? Danke.
Es geht, aber es ist sinnlos. Ja, Anna, ich mag es gar nicht sagen, ne? Aber unsere Stunde ist schon wieder rum.
Wann ist das passiert?
So drei Weine mit so einer bezaubernden Dame sind so schnell verkostet.
Ach, jetzt bin ich noch beseelter. Nicht nur vom Alkohol. Vielen Dank, lieber Timo.
Ich hoffe, es hat dir gut gefallen.
Unbedingt, ja.
Mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank auch in die Einblicke des Nähens. Für alle, die gerne mehr wissen möchten über das Nähen, ihr findet es auch in unseren Shownotes. Ihr geht auf www.einfach-nähen.com, wenn ich das richtig wiedergegeben habe. Mhm. Und dort findet ihr alles, alle Programme, alles, was man an Programmkursen und so weiter, an Schnittmustern buchen kann. Und alle Kurse geht auf YouTube. Wie heißt du da?
Auch einfach nähen. Instagram, alles ist einfach nähen.
Einfach nähen. Und fangt an zu nähen, würde ich sagen.
Unbedingt.
Postet, was ihr genäht habt, unbedingt bei Instagram. Das interessiert uns sehr. Auch gerne auf unserer Halbtrocken-Seite. Würde mich freuen, wenn
da poste ich gleich erstmal meinen Blazer, damit die wissen, wovon wir gesprochen haben.
Yay. Und Anna, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
Sehr gerne.
Und an alle Weinnasen da draußen, wir sagen ein schönes Wochenende und hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.